Und das zerfasert im Moment in vielen Stellen in so viele kleine Einzelmaßnahmen. Aber wenn ich mit einer Schrotflinte im Halbdunkeln versuche, da was zu erlegen, dann wird es halt schwierig. Und ich sag mal, wir befinden uns da im internationalen Wettbewerb und wir haben da halt eine neue Situation, ja.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Eine neue Folge SoTech Deutschland und zum Anfang nochmal der Hinweis, wir haben seit neuestem auch eine E-Mail-Adresse, soTechDeutschland in einem Wort @n-tv.de für alle, die Gastvorschläge haben oder Lob und Kritik loswerden wollen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, Jörg Bienert. Jörg, schön, dass du da bist. Ich sage ein paar kurze Worte zu dir. Du bist unter anderem einer der Botschafter in Deutschland für künstliche Intelligenz, könnte man vielleicht sagen. Du bist Bundesvorsitzender des KI-Bundesverbandes und hast, da drin sind über 160 Firmen organisiert, habe ich heute gelesen. Das ist ja schon eine Menge. Du hast technische Informatik studiert. Du hast schon mal ein Startup im Silicon Valley gegründet. Und hast heute eine Firma hier in Köln, die sich auf Deep Learning für Unternehmen spezialisiert hat. Deep Learning ist jetzt ein Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder etwas anfangen kann, hat mit KI zu tun. Was ist das denn?
Deep Learning ist eine ganz spezielle Form des Machine Learning, und zwar nimmt man neuronale Netze, und zwar sehr tiefe, komplexe neuronale Netze. Die können also aus mehreren Millionen Neuronen in Tausenden von Ebenen bestehen. Deswegen heißt das Thema tiefes Lernen oder auch Deep Learning, und das ist der Bereich, in dem es in den letzten Jahren halt bahnbrechende Erfindungen und Entwicklungen gegeben hat und weswegen es sehr umfangreiche Anwendungsgebiete in fast allen Branchen und Bereichen gibt.
Was unterscheidet jetzt dieses Deep Learning von den Varianten davor? Die hatten weniger Tiefe, oder wie kann man das irgendwie beschreiben, was jetzt anders ist?
Also das Thema neuronale Netze gibt es eigentlich schon sehr lange. Mhm. Der Begriff KI wurde 1956 geprägt von einer Forschergruppe in den USA, in Boston. Und damals auch schon diese Konzepte von Neuronen und wie Neuronen lernen können entwickelt. Nur wurde die anfängliche Euphorie sehr schnell enttäuscht. Man sprach auch dann von einem langen sogenannten KI-Winter, weil halt einfach auf der einen Seite die notwendige Rechenkapazität nicht zur Verfügung stand und weil zum Zweiten oft nicht genügend Daten zur Verfügung standen. Und das hat sich seit 2006 so ungefähr in diesem Zeitraum sehr stark geändert. Dort hat es enorme Durchbrüche in der Entwicklung der Algorithmen gegeben. Es hat durch das Internet und die Internet of Things sehr viel größere Datenmengen gegeben, die gespeichert wurden und erfasst wurden. Und vor allen Dingen hat es enorme Sprünge im Bereich der Rechenkapazität gegangen, und hauptsächlich getrieben durch die GPUs, die bis zu mehr als 4000 Prozessorkerne auf einem Chip vereinigen, gab es die Möglichkeit, halt in der Breite auch KI-Forschung zu betreiben und Anwendungen zu entwickeln.
Haben sich da auch die Ideen geändert? Also ich erinnere mich, an den Ende der 80er, die Japaner hatten da viel mit wissensbasierten Datenbanken gekämpft und so, das ging nicht so richtig vorwärts. Hat sich da was gedreht? Wurde das irgendwie mal anders angegangen, das Thema KI?
Also KI ist ja ein Sammelbegriff von verschiedensten Technologien, zum Beispiel Expertensysteme, wissensbasierte Datenbanksysteme, und eine Untergruppe ist das Thema Machine Learning, wo es darum geht, dass Computer selbstständig Modelle entwickeln auf Basis von Trainingsdaten, und in diesem Bereich Machine Learning sind halt wiederum die neuronalen Netze eine Untergruppe, und gerade bei diesen neuronalen Netzen hat es halt diese Entwicklungen gegeben. Deswegen wird der Begriff Deep Learning oft mit KI gleichgesetzt, vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber wenn man in Projekte geht und wirklich Technologien dort umsetzen will, dann muss man sehr genau differenzieren, worüber man da eigentlich spricht.
Stichwort Projekte. Was macht ihr dann konkret bei euch in der Firma?
Wir sprechen auf der einen Seite mit Kunden über mögliche Anwendungsgebiete in ganz unterschiedlichen Domänen. Das geht über das Thema Texterkennung, Textverständnis, über Bilderkennung, Spracherkennung, aber auch immer mehr mit Maschinendaten im IoT-Bereich, wo zum Beispiel das Thema Digital Twins oder Predictive Maintenance ein sehr großes Thema ist. Und da beraten wir die Kunden und sind dann aber auch in der Lage, Projekte umzusetzen auf Basis dieser Technologien, wobei die Basis-Frameworks, mit denen solche Sachen gebaut werden, ja zum Glück in der Regel als Open Source zur Verfügung stehen.
Ach so, wollte ich gerade fragen, da habt ihr nicht ein leeres System, das muss jetzt quasi erstmal gefüttert. Es gibt schon sicher Grundlagen für viele Anwendungen.
Genau, es gibt Frameworks für das Design, Gestalten und auch das Trainieren von neuronalen Netzen. Das bekannteste ist TensorFlow von Google, dann gibt es PyTorch und einige andere. Und das Schöne daran ist, und das hat natürlich auch zur Verbreitung und zur Verbreitung der Anwendungsentwicklung, auch zur Verbreitung der Forschung beigetragen, dass diese Frameworks alle Open Source verfügbar sind und ich im Prinzip keine Einstiegshürden habe, mir nicht erstmal für Tausende von Euro eine Entwicklungsumgebung kaufen muss, damit ich überhaupt anfangen kann.
Wie kommen denn eure Kunden auf euch zu? Haben die immer schon eine konkrete Idee oder sind die erstmal sehr unsicher, weil sie mit dem Thema noch gar nicht in Berührung gekommen sind? Oder seid ihr mehr in beratender Funktion auch lange tätig, bevor es dann zur Umsetzung kommt? Oder wie läuft das ab?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die Isolab, die zum 1.7. in die Alexander Tamm GmbH übergegangen ist, Alexander Tamm mit Sitz in München und über 110 Mitarbeitern. Wir bieten sowohl Schulung als auch Strategieberatung an unseren Kunden. Und dann kann es passieren, dass aus einer KI-Schulung erstmal überhaupt Use Cases in einer Art Brainstorming-Session generiert werden und man überhaupt erstmal nach dem Verständnis der Technologie überhaupt erstmal Ideen generiert und dann weiter überlegt, wie kann man diese umsetzen. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass ein Kunde eine sehr konkrete Vorstellung hat und sagt, ich habe hier folgende Problemstellung und ich bin mir relativ sicher, dass das mit einem KI-Ansatz funktionieren müsste. Lass uns doch mal ein gemeinsames Projekt starten.
Was meinst du, haben die meisten Unternehmen eher keine Idee oder Erfahrung, dass KI überhaupt Sinn macht bei ihnen? Kommen die völlig leer da an oder denkst du, ein Großteil der Unternehmen in Deutschland sollte eigentlich das schon wissen, was bei ihnen möglich wäre?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die großen Konzerne, die haben mittlerweile auch ihre eigenen Data Science und KI-Abteilungen, vor allen Dingen so Konzerne im Automotive-Bereich, wenn es ums autonome Fahren geht. Die kennen sich da mittlerweile alle schon sehr, sehr gut aus und entwickeln auch die eigenen Ideen und haben oft auch konkrete Vorstellungen. Ja. Es gibt aber vor allen Dingen im Mittelstand wiederum oft die Situation, dass man sich da noch gar nicht so mit auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzen konnte und man da auch teilweise wirklich noch Aufklärungsarbeit leisten muss, weil in der Öffentlichkeit wird KI da halt durch, manchmal eher so durch Filme oder Romane geprägt, als genau, als durch die nüchterne Mustererkennung, die erweiterte, die in den meisten Projekten halt angewandt wird. Und da finden halt gerade dann auch so Einführungsschulungen oder Aufklärungsseminare statt. Und der Mittelstand wird halt auch ein zunehmendes Thema haben, damit wirklich eigene Ressourcen, eigene Mitarbeiter aufzubauen, weil die Data Scientists arbeiten halt sehr, sehr gerne in Teams mit anderen zusammen, auch immer wieder an neuen Themen, und diese, um sich halt auszutauschen und immer weiter Know-how aufzubauen. Und das kann teilweise ein Mittelständler gar nicht leisten, vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch in Ostwestfalen oder im Sauerland sitzt. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir eine florierende Szene von Start-ups und KI-Dienstleistern haben, die gerade diese Mittelständler tatkräftig unterstützen können.
Da sprichst du ja schon fast wieder als Verbandsmensch, kann man sagen. Ihr macht ja eigentlich das, was immer in Deutschland ein bisschen kritisiert wird. Wir sind super in der Forschung, aber wenn es darum geht, das in die Wirtschaft zu implementieren, hakt's. Da seid ihr dann eines der wenigen Beispiele, wo das dann umgesetzt wird, oder?
Wir kämpfen zumindest dafür, dass sich daran was verbessert. Wir haben mittlerweile über 220 Mitglieder und das sind alles Unternehmen, die KI im Fokus haben. Mhm. Da achten wir einigermaßen strikt drauf, damit wir auch da eine klare Positionierung haben. Und einer unserer Ideen und Forderungen ist, dass wir genau diesen Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verbessern, weil es derzeit, ich sage es jetzt mal einem vereinfachten Beispiel, zu oft passiert, dass ein außeruniversitäres Forschungsinstitut ein Förderprojekt macht mit einem Industrieunternehmen, eine Technologie entwickelt, die dann bei dem Industrieunternehmen eingesetzt wird, aber bei dem Forschungsunternehmen in der Schublade stecken bleibt. Und die Chance, ein Produkt und ein florierendes Geschäftsmodell aus dieser Entwicklung zu machen, wird quasi vertan. Und dann kommt eventuell noch dazu, dass sich 5 Jahre später dann der IT-Leiter dieses Industrieunternehmens mal so seine Software-Portfolio-Liste anguckt und feststellt, was haben wir denn da für ein exotisches Produkt? Gibt es da kein Standardprodukt? Und dann wird eins aus den USA gekauft, weil die haben dann nämlich rechtzeitig verstanden, solche Technologien dann wirklich in skalierbare Produkte umzumünzen, sodass längerfristig dann diese ganze Förderung und die ganzen Mittel, die da reingeflossen sind, für die Volkswirtschaft nicht gerade sehr gewinnbringend waren.
Wie kann man das ändern? Wie jetzt Skalierung kann man ja nicht programmieren oder so, ne? Das muss ja wahrscheinlich an jedem Forschungsprojekt einzeln geguckt werden, kann man das skalieren und wer nimmt das in die Hand und wer gibt Geld dafür, oder?
Genau, man sollte im Prinzip bei der Definition dieser Förderprogramme von vornherein definieren, wenn es denn passt, das passt sicherlich nicht bei allen, aber wenn es denn passt, dass entweder ein Start-up mit involviert wird, dass diese Technologie auch versehen mit den entsprechenden IP-Rechten zu einem Produkt ausbauen kann. Oder verpflichten, dass halt eine Ausgründung aus diesem Konsortium stattfindet, mit genau dem Ziel, auch da wieder ein eigenes Geschäftsmodell drauf aufzubauen.
Da habe ich eine Idee. Ne? Könnten wir ihn mit Frank Salzgeber mal in Verbindung bringen? Den hatten wir jetzt letztens. Der bei der ESA genau das macht, nämlich die Technologien, die in der Weltraumforschung und so entwickelt werden, weiterzugeben, mehrfach zu verwerten, an Startups weiterzugeben. Bräuchtet ihr auch oder seid ihr vielleicht?
Genau, also es gibt ja da auch überall Initiativen, aber wenn man so ein bisschen dann hinter die Kulissen guckt, stellt man doch fest, dass das oft noch sehr, sehr viel Bürokratie dabei ist, dass immer noch gerade in solchen Förderprojektkonsortien um die IP-Rechte gestritten wird, so Fördereinrichtungen wie Fraunhofer sich immer noch schwer tun, das IP rauszugeben, mit Startups zu kooperieren, wenn Investoren dann diese IP-Situation sehen, dann ist das nicht gerade förderlich. Das hört man immer wieder, dass das Investoren auch abschrecken kann. Und da bräuchten wir einfach mehr Agilität und einfach auch mehr volkswirtschaftliche Verantwortung, dass nicht jeder da auf seinen Teller guckt, sondern dass wir sagen, wir müssen hier gegen die drohende Übermacht aus USA, China und vielleicht demnächst anderen Ländern halt einfach mehr uns zusammenschließen und gemeinsam die Sachen voranbringen.
Was du jetzt ansprichst, sind jetzt alle schon Punkte, die ihr auch an die Bundesregierung tragt für die KI-Strategie. Eine Zeitung hat da vor ein paar Wochen mal getitelt, künstliche Insuffizienz Richtung der KI-Strategie der Bundesregierung. Und ihr plädiert ja auch sehr dafür, was du auch gerade schon gesagt hast, dass viel für Startups gemacht werden soll, dass da Milliarden reinfließen sollen. Was braucht es denn noch, außer das Geld jetzt?
Also wir haben, auf der einen Seite ist die KI-Strategie, die ja demnächst ein Jahr alt wird, sehr breit und sehr umfassend. Meint man gar nicht. und da sind sehr, sehr viele Maßnahmen, sehr, sehr viele Punkte drin. Also ich glaube so mehr als 70 Einzelmaßnahmen. Und das ist auch Fluch und Segen zugleich, weil es fehlt der klare Fokus, es fehlt die klare Messbarkeit und die klare Zielsetzung und Maßnahmenplanung. Ja, also so quasi der Masterplan KI, der über alle Bereiche und auch über den Föderalismus hinaus wirklich sagt, wie kriegen wir den Standort Deutschland hier voran? Und das zerfasert im Moment in vielen Stellen in so viele kleine Einzelmaßnahmen. Aber wenn ich mit einer Schrotflinte im Halbdunkeln versuche, da was zu erlegen, dann wird es halt schwierig. Und ich sag mal, wir befinden uns da im internationalen Wettbewerb und wir haben da halt eine neue neue Situation, ja, gerade wenn man auch nach China guckt, wie die mit ihrer staatlichen Industriepolitik da voranschreiten und auch Erfolge zu erzielen. Und da müssen wir uns stellen und da müssen wir halt mal nachdenken, wo müssen wir Regularien und Prozesse und Methoden mal neu denken, die vielleicht schon 20, 30 oder 40 Jahre alt sind.
Ist da unser ab und zu mal schwerfälliger Mittelstand dann doch ein Vorteil? Das haben die Chinesen nicht. Einen so innovativen und doch starken Unterbau, der uns ja stützt. Und wenn wir ihn ein bisschen auf Trab bringen in diese neuen Technologien, das haben die Chinesen doch nicht. Die bauen da Riesenpaläste und sonst hat alles, aber doch Maschinenbau und das fehlt denen doch.
Ich glaube, das werden die auch irgendwann aufholen. Und es ist wahr, dass der Mittelstand ja unsere Stärke ist, aber das sollte uns nicht veranlassen, uns auszuruhen und sagen, nee, naja,
auf Trab bringen oder
naja,
in Sachen
wird,
KI und
wird schon und die werden es schon richten, weil die haben es ja bisher immer gut hingekriegt mit den Hidden Champions und so weiter. Ich glaube, gerade das wird unter Beschuss stehen, ja, unter anderem auch, weil durch KI und die gesamte Digitalisierung viel mehr in Richtung Plattform Ökonomien gehen wird und vielmehr darauf fokussiert sein wird, wer bietet die digitalen Plattformen an und da es da Player geben wird, die nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip letztendlich den Markt beherrschen werden. Mhm. Ein klassisches Beispiel dafür ist das autonome Fahren. Ja, da wird es, wenn man dann noch die Elektromobilität hinzunimmt, irgendwann nicht mehr darum gehen, wer baut die beste Hardware, sondern wer hat das beste Ökosystem mit den besten Navigations- und Autonomous Driving-Algorithmen, mit der besten Community, die dann den Markt vielleicht mit ein, zwei anderen beherrschen wird. Und ob ich dann auf einer Batterie und einem Elektromotor aus China, Deutschland oder den USA sitze, ist am Endeffekt dem Kunden egal. Und das ist ein plastisches Beispiel in der Automotive-Industrie und so wird es aber in vielen anderen Industrien, die auch vom Mittelstand besetzt sind, auch eine entsprechende Herausforderung geben in der Zukunft.
Dass wir China und den USA da nicht das Feld überlassen, ist ja vielleicht nochmal umso wichtiger, wenn wir an Ethik denken. Das hatten wir hier im Podcast jetzt noch gar nicht so oft gesprochen, wenn wir an Ethik und künstliche Intelligenz denken, aber das ist ja auch ein Thema für euch im Verband. Ihr habt da sogar ein Gütesiegel. Warum? Mhm.
Also wir haben das Gütesiegel entworfen, weil wir einfach zum einen ausdrücken wollten, dass die Mitglieder des Verbandes und ihre Mitarbeiter jetzt nicht nur so die IT-Nerds sind, die mit der Pizzaschachtel im Keller sitzen und nur auf den Code gucken, sondern dass sie sich durchaus der Verantwortung bewusst sind, die mit KI an manchen Stellen einhergeht. Zum Zweiten wollten wir die Diskussion nicht denen überlassen, die jetzt, ich sag mal etwas salopp gesagt, ihr Wissen durch Romane und Science Fiction haben und den Philosophen und Soziologen überlassen. Okay. Weil das führt auch vollkommen in die falsche Richtung, weil wenn man die Diskussion ja heute teilweise verfolgt, werden ja mehr Ängste geschürt als Chancen gesehen und aufgezeigt, was wieder typisch deutsch ist in Bezug auf neue Technologien. Nur da schert sich der Rest der Welt nicht drum. Wenn wir da nicht in der Lage sind, wirklich mitzuhalten, dann werden uns die anderen vorgeben, was wir nutzen werden in Zukunft und welche Technologien wir einsetzen. So ähnlich wie das mit den sozialen Netzwerken ja auch passiert ist. Mhm. Ja, da schrie ja anfangs alles CETA und Mordio und da wurde StudiVZ und den deutschen Netzwerken wirklich Knüppel zwischen die Beine geworfen, auch juristisch. Mhm. Und was wir davon haben, sehen wir jetzt. Ja, jetzt haben wir nur amerikanische Anbieter und die machen mit uns quasi, was sie wollen.
Was für Standards sind das bei dem Gütesiegel?
Die wir haben das in einige Bereiche unterteilt. Das sind einerseits die Fragestellungen nach ethischen Richtlinien, dann Qualitätsrichtlinien in Bezug auf die Auswahl der Algorithmen und in Bezug auf die Auswahl der Daten, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Der ist auch ganz KI-spezifisch, weil die Qualität der Anwendung also maßgeblich von den verwendeten Daten abhängt und von der Vorurteilsfreiheit der Daten bzw. den Non-Bias, wie man so sagt. Und zum Dritten auch der Sicherheit der KI-Anwendung, ja, dass gewisse Tests durchgeführt werden. Das Ganze ist allerdings relativ schlank gehalten und ist auch nur in Anführungszeichen ein Siegel zur Selbstverpflichtung, weil wir selber da sowas nicht überprüfen können und auch keine Zertifikate ausgeben. Aber wir wollten den Mitgliedern die Chance geben, mit der Verpflichtung dieses Gütesiegel zu beachten, quasi genau dieses Thema auszudrücken. Wir sehen uns dazu verpflichtet, KI-Anwendungen nach hohem Qualitätsstandard und auch nach ethischen Richtlinien zu entwickeln.
Komm, apropos Daten, das war ja auch ganz interessant. Wir hatten mit dem Aljoscha Borchardt vom DFKI gesprochen. Ja, auch mit der DSGVO jetzt sagt er, ein wenig Probleme hat. Früher konnten sie, um ihre Sprachsysteme zu trainieren, beliebig Webseiten durchforsten und als Sprachdaten nutzen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt müssen sie theoretisch jede Webseitenbesitzer fragen, dürfen wir deine Daten analysieren, um unsere KI zu trainieren. Siehst du das auch als großes Problem, in Anführungsstrichen, oder kann man das lösen, irgendwie zentral gesteuert oder anders?
Ja, man kann diese Probleme lösen, aber das erfordert halt zusätzliche Aufwände und Komplexitäten, ja, und macht uns nicht gerade schneller. Mhm. Ein anderes Beispiel ist im autonomen Fahren, ja. Da werden natürlich dann Videodaten von realen Fahrzeugen genommen, um die Systeme zu trainieren. Und wir in Deutschland müssen diese Videodaten noch aufwendig anonymisieren, bevor wir die zum Training der Netze nutzen können, ja, obwohl eigentlich da gar keine persönlichen, durch diesen Prozess eigentlich gar keine persönlichen Daten übrig bleiben. Das ist machbar, ja, aber erhöht nicht gerade die Qualität, ja, weil auch bei diesem Anonymisieren wieder Fehlerquellen erzeugt werden und vor allen Dingen die Ressourcen, die Aufwände und die Kosten, die wir dann für dieses zusätzliche Anonymisieren benötigen, die stecken die Chinesen, Amerikaner dann in das Trainieren der eigentlichen Netze. Also wir schaffen uns da an manchen Stellen durchaus Problematiken, die eigentlich keinem helfen, wo eigentlich auch de facto gar keine Persönlichkeitsrechte beeinflusst sind, aber die uns natürlich entschleunigen und die Sache gegenüber der ausländischen Konkurrenz nicht gerade leichter machen.
Aber hätte da nicht die KI-Strategie eingreifen können und sagen, wir geben jetzt Geld dafür, dass in Europa zentral eine Datenbank geschaffen wird, wo zig Millionen, Milliarden, Trillionen Trainingsdaten erzeugt werden und gesammelt werden, die dann auch DSGVO-konform sind oder, dass nicht jedes Unternehmen selber suchen muss und so weiter, das ist der Wahnsinn. Google macht das natürlich in großem Stil ohne Ende, da haben wir keinen Einfluss mehr und auch nicht die Möglichkeiten zu.
Also das Thema Datensammeln und Open Data, auch gerade von den auf der Government-Seite, ist ja Bestandteil der Strategie da passiert ja auch was, aber es passiert halt langsam, ja. Dort müssen Prozesse in Gang gesetzt werden, die dauern, rechtliche Rahmenbedingungen geklärt werden, wenn es dann gerade in Europa noch über Ländergrenzen hinweg geht, dann ist eine zusätzliche Komplexität und das ist ein wesentlicher Punkt unserer Argumentation gerade, wir brauchen auch die technischen Kapazitäten, um solche Daten zu speichern, beziehungsweise die in Europa zu verarbeiten. Das heißt, wir brauchen Cloud-Services, beziehungsweise wie es bei den Großen heißt, Hyperscaler, die idealerweise mit Amazon und Microsoft mithalten können, damit wir genau diese Daten auch in Europa von europäischen Unternehmen speichern und verarbeiten können.
Das heißt, wir fallen technisch auch zurück, obwohl es vielleicht langfristig auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn man diese ganzen Datenthemen und was weiß ich alles geregelt hat. Das heißt ja auch bei der DSGVO zum Beispiel, dass die USA das teilweise adaptieren wollen oder sich darauf einstellen. Kann das auch ein Vorteil sein auf lange Sicht oder verlieren wir einfach so viel Zeit in der Forschung durch solche bürokratischen Hürden?
Also es gibt sicherlich den ein oder anderen Bereich, wo es ein Vorteil sein kann. Und die USA oder andere Länder orientieren sich ja mittlerweile auch daran. Aber ich glaube, es ist falsch zu sagen, das ist jetzt ein genereller Wettbewerbsvorteil für KI in Europa. Ja. Also ich glaube, die Hürden, die wir uns dadurch auferlegen, die sind letztendlich bei weitem größer als die partikularen Vorteile, die wir an der einen oder anderen Stelle da erzielen. Da muss man, glaube ich, immer Use-Case-spezifisch ganz genau hinschauen.
Mhm. Wer sind denn die Treiber in Deutschland? Sind das Startups? Sind das die, keine Ahnung, Firmen wie Bosch, die eigene Abteilungen haben, die in dem Bereich forschen? Oder ist das sowas wie das DFKI?
Also es gibt auf der einen Seite einige Firmen, die da sehr gut unterwegs sind. Du hast gerade ein Beispiel genannt mit Bosch, die große eigene Teams haben. Es gibt Forschungseinrichtungen, wie auch das Max-Planck-Institut in Tübingen, die da weltweit anerkannt und führend sind. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Startups, die ja zum großen Teil auch bei uns im Verband Mitglied sind, die Sachen vorantreiben und auch durchaus technologisch mithalten können. Die Frage ist jetzt nicht nur von der technologischen Seite, sondern auch von der Marktdurchdringungsseite und von der Power, die dahinter steht. Wer kann diesen Plattformgedanken bespielen und wie schaffen wir es, ja, wie in vielen anderen Fällen, nicht nur die beste Technologie zu haben, sondern daraus auch die wirtschaftlich erfolgreichsten Produkte und Services zu generieren.
Damit spielst du an, um es jetzt vielleicht mal zu übersetzen, Amazon und Google bieten ja viele Techniken an, Open Source, könnt ihr nutzen, anwenden und dann fertig. Kann jedes Unternehmen nutzen, tun es auch, weil es billig ist, wahrscheinlich sogar noch umsonst. Und das fehlt in Europa, fehlt genau daran, meinst du das damit, Plattformstrategie?
Also weniger diese Open-Source-Frameworks wie TensorFlow, weil da ist es ja gut, dass die allen gleichmäßig zur Verfügung stehen. Es geht eher so um die technologische Infrastruktur, diese Cloud-Services und Hyperscaler, die sich ja nicht nur darauf beschränken, im Rahmen Infrastruktur as a Service Rechenkapazitäten bereitzustellen, sondern sich immer mehr ausbreiten in das Thema Plattform as a Service und vor allen Dingen auch Software as a Service. Das heißt, den ganzen Anwendungsstack auch immer weiter hochgehen und auch immer mehr über APIs immer mehr Funktionen und gerade im KI-Bereich fertige Funktionen bereitzustellen, sodass ich mir als Unternehmen, als Mittelständler zum Beispiel, immer mehr so einfach zusammenklicken kann, etwas vereinfacht gesagt an Funktionalitäten und sehr komfortabel mir unterschiedliche Services da bauen kann. Das hat den Vorteil, dass es halt schnell und einfach geht, hat aber den Nachteil, dass ich dann natürlich Gefahr laufe, in so eine Art Login-Situation zu kommen, dass ich nämlich von dem Anbieter, auf dessen Plattform ich das aufgebaut habe, gar nicht mehr wegkomme. Ja? Oder der Weg von dort weg eigentlich viel zu kostenspielig und aufwendig ist, ja, und mich damit quasi in dessen Hände und in dessen Abhängigkeit begebe.
Das heißt, die Voraussetzungen in Deutschland sind noch ein bisschen schwierig, sage ich mal, teilweise. Ist das auch ein Problem, dass dann die Talente fehlen, weil die sagen, okay, dann gehe ich halt zu Google, USA und arbeite im Ausland in irgendeiner Firma, wo die Hürden, die bürokratischen, nicht so hoch sind?
Also das war in der Vergangenheit auf jeden Fall ein Thema. Ich hoffe, dass es jetzt auch mit der KI-Strategie, wo ja auch massiv darum geworben wird, an unterschiedlichsten Stellen wieder auch Professoren nach Deutschland zurückzuholen, dass es damit wieder besser wird. Aber man braucht sich ja nur anzugucken. Gestern kam ja die Nachricht, dass es einen Durchbruch im Quantencomputing gegeben hat, ja, von und von Google, und das ganze Projekt wird von einem Deutschen geleitet. Ja, da gibt es also ausreichend viele Beispiele und ich sag mal den Professoren oder den Top Brains, denen geht es ja in der Regel nicht um den persönlichen Verdienst, sondern einfach um die kreativen Möglichkeiten, die an der Uni oder an so einem großen Unternehmen wie Google haben, um die Ideen zu verwirklichen. Und wenn man dann natürlich, ich sage jetzt mal, irgendwo hingelockt wird, auch nach China, die sind da ja jetzt auch sehr aktiv und sagt, hier hast du ein Institut, da kriegst du x Millionen US-Dollar und kannst mit gewissen Einschränkungen mehr oder weniger frei da an deinem Thema forschen. Und ich sitze hier und muss für jeden Förderantrag 150 Seiten mit 3 Durchschlägen ausfüllen. Dann ist halt natürlich reizvoll, ja. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr viel besser werden und wettbewerbsfähiger werden.
Welches Unternehmen hätte denn hier noch eine Chance, wenn ich so überlege, gerade in Sachen Plattformökonomie noch Fuß zu fassen, da stärker zu werden? Wenn ich jetzt eine SAP nehme oder eine Telekom, haben die das jetzt völlig verschlafen? Haben die noch eine Chance, da mitzuspielen in dieser Liga? Da fehlt ja nicht das Geld, theoretisch mal gesprochen, oder?
Es ist auf jeden Fall sehr viel Investition erforderlich und deswegen mag ich persönlich auch diesen Begriff des KI-Airbusses, den der Herr Altmaier der fliegt gerade weg, genau.
Startschwierigkeiten.
Da geht gerade die Luft raus. anfangs genannt hat, der hinkt wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Aspekten, aber in einem Aspekt finde ich das richtig, stimmt die Analogie, dass man halt sagt, man muss ein dickes Brett bohren und man muss viel Geld in die Hand nehmen und man braucht Visionäre und wirklich auch Manager, die das Ganze durchpauken, ja, auch gegen alle Widerstände, die es bürokratisch oder aus welchen Gründen auch immer geben wird. Hier ist auch die deutsche Industrie gefragt, die sich da mal wirklich zusammenschließen sollte ich sag mal, das Ganze nicht nur aus ihrer eigenen Brille, sondern auch volkswirtschaftlich sehen sollte, damit wir dieses Thema stemmen können, damit wir die digitale Souveränität in Zukunft auch weiter behalten können und nicht in der Gesamtwirtschaft in diese Riesenabhängigkeit geraten.
Oder sind die nicht alle, sag ich mal, zu satt, wenn ich so eine Google betrachte und Amazon, die von ihren Gründern leben, die groß geworden sind mit ihren Gründern, die aggressiv sind und eigentlich machen konnten, was sie wollten, Geld bekommen haben vom Kapitalmarkt ohne Ende und während SAP und Telekom schon Jahrzehnte am Kapitalmarkt sind und gebunden sind, auch da zu agieren und gar nicht mehr raus können aus ihrem Frust, die Telekom muss sich um Antennen kümmern, anstatt um eine Cloud oder genau. Ähnliches.
Ja, und die Telekom und Siemens werden von einem Ex-CFO geleitet. Ja, das heißt, die haben den kurzfristigen, kurz-mittelfristigen Börsenkurs im Fokus müssen ihre Aktionäre zufriedenstellen und die haben halt hier nicht so einen langen Atem, wie es teilweise auch noch bei Amazon war. Ja? Also Amazon ist ja auch nur groß geworden, weil die Investoren und später die Aktionäre dem Herrn Bezos geglaubt haben und der da gesagt hat, nee, es gibt keine Gewinne, weil die reinvestieren wir alle, weil wir werden mal richtig groß. Ja? Und diese Visionen und der Glauben an diese Visionen, den gibt es hier halt kaum. Ja? Dass jemand wirklich so groß denkt und da stellt sich halt heraus, dass diese große Denke halt am Ende des Tages erfolgreich ist. Mhm.
Aber dann kann man ja nochmal die Frage stellen, du sagst, es gibt kaum so etwas. Siehst du da irgendjemanden? Weil jetzt rein vom Gefühl her ist es schon Mentalitätssache. Der Deutsche ist halt nicht so. Da geht es halt eher auf Sicherheit und was man halt kennt, das macht man und wir regeln das erstmal und dann gucken wir in 10 Jahren, wie es läuft.
Ja, zum Teil ist es sicherlich die Mentalitätssache und deswegen dürfen wir aber nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir sind halt so, also werden wir schon ins Verderben rennen, sondern wir müssen halt was dran tun und es war ja mal anders, ja, ich sag mal, es gab ja auch mal disruptive Erfindungen wie das Automobil in Deutschland. Da müssen wir halt ran und das fängt für mich auch schon in der Schulbildung an. Ja, wir müssen letztendlich die Kinder auch motivieren, auf der einen Seite technisch interessiert zu werden und auf der anderen Seite aber auch durchaus unternehmerisch ein bisschen mehr Gefühl und Gespür für das zu bekommen, was in der Welt passiert. Deswegen haben wir mit dem Verband ja auch nachdrücklich unter anderem genommen hier in Nordrhein-Westfalen gefordert, dass Informatik als Pflichtfach in der Schule eingeführt wird. Und zwar nicht nur, um die nächste Generation von Data Scientists auszubilden, sondern weil wir es für unverantwortlich halten, dass wir die nächsten Generationen in diese zunehmend digitalisierte Welt ohne entsprechende Anleitung und Schulung entlassen.
Und das für alle.
Und das für alle.
Nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädchen, oder? Diversität ist ja ein großes Thema
eigentlich. Ja, also das habe ich zuletzt in der Runde auch gesagt. Also da werden ja im Alter zwischen 5 und 7 werden ja die Weichen gestellt. Mhm. Ja, und es stellt sich heraus, wenn auch Mädchen in dem Alter dann mal mit Technik in Verbindung kommen, dann entwickelt sich da auch oft was draus. Mhm. Ja, und deswegen wäre das für mich mittellangfristig eigentlich die zentrale Maßnahme auch für die ganze Gender-Diskussion, da in dem Alter schon die gleichen Herausforderungen zu schaffen, damit halt nicht, wie sich im Studium herausstellt, einer der Hauptstudiengänge bei Mädchen, Frauen dann Sozialwissenschaften ist und bei Männern dann eher noch die Ingenieurwissenschaften. Mhm. Da macht sich das ja schon deutlich, und da geht es ja noch gar nicht um Gehälter oder sowas, sondern ich glaube, da muss man gerade ansetzen, und wenn man das Bildungssystem ändert, kann man da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Womit wir wieder bei der Politik wären in dem Punkt.
Meinst du?
Ja. Bei einer schwierigen Politik, ja, weil ja. Das ist Föderalismus und das ist in Deutschland.
Aber wenn ihr jetzt diese Strategie hättet schreiben können, ich weiß, ihr hattet 9-Punkte-Plan, war das, glaube ich. Aber sag ich mal, die 3 wichtigsten Dinge, was müsste denn da als erstes passieren?
Also der eine Punkt ist wirklich diese digitale Souveränität. Ja, wir brauchen einen deutschen Cloud-Service oder einen europäischen zumindest. Gerade auch für die Start-ups, weil die werden natürlich durch die Services der derzeit verfügbaren großen ausländischen Anbieter auch mehr oder weniger in die Mangel genommen. Wir brauchen diesen besseren Transfer der Forschungsergebnisse in die Wirtschaft. Und wir brauchen letztendlich auch wirklich Investitionskapital für diese Projekte vom Bund, von den Ländern, also von der öffentlichen Hand, als auch von den Wirtschaftsunternehmen, die da sehr viel stärker rein investieren müssen.
Ja, das ist doch schon mal ein gutes Schlusswort. Jetzt kommen wir noch zu der letzten Frage, der alles Entscheidenden in unserem Podcast. Wir hätten gerne eine Schulnote von dir in deinem Bereich jetzt künstliche Intelligenz in Deutschland, wie du da uns so einschätzt und bewerten würdest. 1 bis 6. 6 ist nicht anwesend und hat meistens gefehlt.
Hey, das ist schwierig, weil es natürlich ganz unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Schulnoten gibt. Mhm. Also,
du kannst ja mal zwischen Politik und Wirtschaft unterteilen, zumindest.
Also ich würde es mit einem ausreichend Minus oder Plus, also irgendwo in diesem Bereich bewerten, je nachdem, welchen Bereich man sieht. Aber einfach aus der Motivation heraus, dass wir uns da nicht zurücklehnen und sagen, wir haben jetzt eine Strategie und alles wird schon werden, sondern ich glaube, auf dieser Basis müssen wir halt noch 3 Gänge, sprich 3 Noten zulegen. In mehr Effort, mehr Aufwand reinstecken, mehr Geld reinstecken, alte Zöpfe abschneiden, über den Tellerrand denken, damit wir da wirklich international mithalten können.
Ja, schönen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg Binnert.
Gerne, hat Spaß gemacht.